Augenoptik im Ohr.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast aus der Hochschule Aalen.
Hier erfahrt ihr Neues, Interessantes und Spannendes aus dem Studiengang Optometrie.
Gastgeber im Studio sind Leonie Schretzenmeier
und Jürgen Neulting.
Ja, herzlich willkommen hier in unserem Podcast. Wir haben heute mal was ganz Besonderes vor. Und zwar haben wir eine neue Kollegin bei uns im Studiengang. Frau Professor Dr. Judith Ungewiss ist seit einigen Monaten bei uns. Eigentlich schon länger, aber das ist eine längere Geschichte. Und das wollen wir euch heute erzählen, wie sie zu uns gefunden hat und was sie bei uns macht. Hallo Judith, schön, dass du da bist.
Hallo Jürgen, hallo Leonie, ich freue mich, zu Gast zu sein im Podcast.
Hi Judith, schön, dass du da bist. Ja, Judith, wir zwei, wir kennen uns ja schon doch ein bisschen länger, genau, weil eigentlich kenne ich dich schon seit meinem ersten Tag an der Hochschule. Ja, du warst ja schon quasi mitten im Studium, als ich angefangen habe und so sind wir uns eigentlich schon ganz schnell über den Weg gelaufen. Unter anderem hast du unser Tutorium sogar gemacht, genau, und hast da schon so ein bisschen Lehre an mich hingebracht. Und so haben wir uns dann einfach auch übers Studium schon lange gekannt und sind jetzt wieder an der Hochschule wieder, ja, aufeinander gestoßen. Voll schön auf jeden Fall. Genau.
Erzähl doch. So ein bisschen witzig, weil ich tatsächlich es ja nie geschafft habe, wirklich von der Hochschule wegzukommen, im Gegensatz zu dir, die ja doch zwischendurch mal Erfahrungen ganz woanders gesammelt hat. Aber tatsächlich, also das muss über 10 Jahre her sein, dass wir uns kennengelernt haben, beide als Studierende in der Augenoptik. Und dann so ein bisschen unterschiedliche Wege gegangen sind und jetzt wieder zusammenarbeiten. Das ist natürlich schön, wenn das
schon lustig, wie das Leben manchmal spielt, gell?
Genau.
Genau, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen erzählt, dass wie das so bei uns im Studium war. Aber jetzt erzähl doch mal speziell nochmal von dir, wie jetzt so dein Werdegang über die ganzen Jahre hier an der Hochschule so abgelaufen ist. Ich glaube, das ist ganz spannend, mal mitzukriegen, wie das eigentlich so vom Bachelor bis zum Professor oder Professorin, besser gesagt, geht. Genau.
Also wir waren offensichtlich beide im Bachelorstudium, als wir uns kennengelernt haben, nur so ein, zwei, drei Semester auseinander. Ich hatte damals noch die Kombination Augenoptik und Hörakustik gewählt und habe beides parallel studiert, muss allerdings zugeben, dass ich mit Abschluss des Bachelorstudiums nie wieder ein Hörgerät in die Hände genommen habe. Also das war schon relativ klar, dass der Weg so Richtung Augenoptik gehen wird und dass das mein Schwerpunkt ist. Und ich habe nach dem Bachelorabschluss 2013 direkt angefangen im Master Augenoptik und Psychophysik zu studieren, war dann bis 2015 damit beschäftigt. Den gibt's leider nicht mehr, war ein konsekutives Masterangebot, also Vollzeitstudium. Und bin in diesem Studium zum ersten Mal so richtig auf den Uli Schiefer getroffen, war vorher so ein bisschen Kontakt und da dann zum ersten Mal so richtig in der Vorlesung. Und im Laufe des Masterstudiums hatte er mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, als Doktorandin oder als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei ihm in der Arbeitsgruppe zu arbeiten. Und ich musste nur Ja sagen. Das war der ganze Entscheidungsprozess im Prinzip. Also hatte mich damals wahnsinnig über das Angebot gefreut, weil ich so eine Doktorarbeit extrem spannend fand. Ich dachte, die Möglichkeit in der Tiefe, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, zu bekommen, ist was ganz Tolles, was ich auf jeden Fall nutzen möchte. Ja, und dann habe ich im Mai 2015 angefangen an der Hochschule als wissenschaftliche Mitarbeiterin, habe in der Zeit unseren Fahrsimulator im großen Labor aufbauen dürfen, den ich mittlerweile übernommen habe, federführend vom Uli Schiefer, und eben promoviert. Die Promotion war in Kooperation mit der Uni Tübingen, mit dem Institut für kognitive Neurobio, und es ging um ein Gesichtsfeldthema, kann ich nachher gerne auch nochmal was dazu erzählen. Hat insgesamt mit Vorbereitungsarbeiten und so weiter gut 5 Jahre gedauert, bis 2020. Wurde dann fertig mitten in Corona und dann war ich ganz dankbar, dass ich erstmal an der Hochschule bleiben konnte, auf einer Postdoc-Stelle im Prinzip. Habe aber überlegt, wie kann das weitergehen? Habe auch zusammen mit dem Uli Schiefer damals überlegt, wie können wir mit dem Labor weitermachen? Und ich wollte gern so ein bisschen Industrieerfahrung sammeln. Und deshalb haben wir entschieden, das war dann im Mai 2021, dass ich nur noch Teilzeit an der Hochschule arbeite und den anderen Teil meiner Beschäftigung in einem großen augenoptischen Unternehmen ausführe. Und das hat sich dann so entwickelt, dass gut 2 Jahre, 2,5 Jahre später daraus eine sogenannte Shared Professorship entstanden ist. Das heißt, ich bin immer noch mit einem Bein bei diesem großen augenoptischen Unternehmen in direkter Nachbarschaft zur Hochschule, das wir alle kennen, und mit dem anderen Bein jetzt eben auf einer Professur an der Hochschule und freue mich wahnsinnig, dass das geklappt hat.
Es ist ein unheimlich spannender Werdegang. Einerseits doch recht geradlinig, immer am Thema dran geblieben, gar nicht lange gezögert, sofort Ja gesagt, wenn da jemand mit der Idee einer Doktorarbeit kommt. Das passt auch zu dir. Also du hast in Rekordzeit deine Studien mit Rekordnoten, soweit ich mich zurück entsinne, hier im Bachelor und im Master hinbekommen. Und wenn jemand eine Doktorarbeit machen konnte, dann war mir eigentlich klar, das könnte durchaus die Judith sein. Erzähl mal ein bisschen von deiner Doktorarbeit. Du hast eben gesagt, ein Gesichtsfeldthema. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
Erzähl gern davon. Ich bin nur im Moment ein bisschen an dem Geradlinig hängen geblieben. Weil geradlinig, wenn ich mal so ganz ehrlich sein darf, wurde es bei mir erst, als ich mit der Augenoptik so ein bisschen meine Nische gefunden hatte. Ich habe vorher, ich glaube, ich muss sagen, rumstudiert. Also ich habe irgendwie erst mal einen Realschulabschluss gemacht. Dann habe ich Verwaltungsfachangestellte gelernt. Das war relativ schnell klar, dass das ein Beruf ist, den ich nie ausüben werde. Habe dann erst mein Abi gemacht, habe dann ein bisschen Physik studiert, dann habe ich Germanistik studiert und wusste irgendwie gar nicht so richtig, wohin mit mir. Und dann kam das eigentlich durch die Experimentalphysik und die Optik in der Experimentalphysik, dass ich dachte, ja, das ist irgendwie spannend und was mit Menschen will ich machen. Dann kam ich an die Augenoptik in Aalen, hatte dann irgendwie gegoogelt, hatte gesehen, da gibt es einen Tag der offenen Tür, bin dahin und dann dachte ich, das will ich machen. Und ich glaube, dass bis heute so also mein ganz großes Glück war und auch der Grund, dass das dann irgendwann geradlinig wurde, dass ich so meine Nische gefunden habe mit der Augenoptik. So, jetzt aber zur Doktorarbeit. ja, ich habe gerade schon gesagt, das ist ein Gesichtsfeldthema, ein Perimetriethema und es ging um Vigilanz. Vigilanz ist Wachheit und Aufmerksamkeit während der Gesichtsfelduntersuchung. Diese Gesichtsfelduntersuchung ist wahnsinnig wichtig zur Kontrolle von bestimmten Augenerkrankungen und damit auch zur Einschätzung, wer muss wann wie behandelt werden, um zum Beispiel einer Sehbehinderung im allerschlimmsten Fall einer Blindheit vorbeugen zu können oder zumindest die Progression, also das Fortschreiten von Erkrankungen einschätzen zu können. Das heißt, es ist ganz essentiell, dass ich korrekte Ergebnisse habe. Korrekte Ergebnisse kriege ich aber nur dann, wenn jemand wach und aufmerksam und konzentriert ist, weil ich bei dieser Untersuchung sehen muss und immer einen Antwortknopf drücken, wenn ich etwas sehe. Das heißt, wenn da jemand nebenher was einschläft, dann kriege ich falsche Ergebnisse, dann ist die Untersuchung nicht verwertbar.
Das kann ich mir ganz, ganz gut vorstellen. Ich habe mal in der Mittagszeit bei einer augenärztlichen Untersuchung eine Perimetrie machen müssen, so richtig in diesem Mittagsloch, wo man eigentlich nur Kaffee trinken kann und sonst nichts tun. Auf jeden Fall nicht Perimetrie machen. Und ich habe mindestens 2 oder 3 Punkte einfach verpennt. Und irgendwann bin ich wieder aufgeschreckt und habe dann erschreckt erst mal ein paar Mal auf den Knopf gedrückt. Und das ist natürlich dann eine Blödsinnsmessung, die dabei rauskommt. So, darum ging es in deiner Arbeit.
Genau, also das ist der Klassiker. Einschlafen, aufwachen und erstmal dreimal drücken. Kennen wir. Und tatsächlich auch dieses müde oder zumindest unkonzentriert werden während der Messung ist auch was ganz Typisches. Also jeder, der sich denkt, wo ist denn das Problem dran, wo zu drücken, wenn ich einen Punkt sehe, hat es vermutlich noch nicht selber ausprobiert, weil das dermaßen langweilig und unspektakulär ist, dass man so nach einer halben Minute, einer Minute sich wirklich zusammenreißen muss, um nicht abzuschweifen. Und wenn man dann so ein bisschen mit Mittagstief oder Schlafmangel in die Untersuchung geht, dann ist das völlig normal, dass man
Man guckt ja in so einem Perimeter auch in so einen gemütlich abgedunkelten Raum. Da ist ja nicht schrecklich hell drin. Das ist ja sowieso schon so ein Einschlafsetting, finde ich.
Also wirklich dunkel ist es auch nicht. Das ist schon ausgeleuchtet, aber es ist halt im Prinzip eine weiße Wand. Die ist begrenzt interessant. Da passiert ja nichts, außer dass ab und zu mal ein Punkt kommt, der auch weiß ist. Auch weiß. Also da ist nicht viel los, vorsichtig ausgedrückt. Also, wie gesagt, man reicht oder man schweift gern mal so ein bisschen ab und muss dann schauen, dass man bei der Sache bleibt. Jetzt ist das bei der normalen Perimetrie so, dass sogenannte Fangfragen eingebaut werden in die Untersuchung. Das heißt, ein Punkt, bei dem ich weiß, vom Ort und von der Helligkeit her, der davor sitzt, muss den sehen. Wenn der nicht drückt, dann pennt er. Oder ein Punkt an der Stelle, wo er gar nicht gesehen werden kann und wo ich weiß, wenn da jemand drückt, dann drückt er einfach immer. Und diese Fangfragen werden verwendet, um die Qualität der Untersuchung feststellen zu können. Die sind aber sehr selten, weil jede Fangfrage natürlich die Untersuchung verlängert, was ich nicht haben möchte. Und habe am Schluss einfach eine Aussage über die Qualität, die aber nicht zeitaufgelöst ist. Das heißt, ich kann nicht sagen, wurde es am Ende schlechter oder wann hat es eingesetzt, dass es schlechter wurde. Es kann auch sein, dass durch Zufall eben gerade die Fangfragen richtig beantwortet werden von jemandem, der eigentlich unaufmerksam ist. Wir waren also auf der Suche nach einer Methode, sehr hoch zeitaufgelöst ein Qualitätskriterium zu finden für die Perimetrie, das die Perimetrie selbst auch nicht verlängert. Was haben wir gemacht? Wir haben uns eine perimetrische Untersuchung ausgedacht, die 45 Minuten dauert. Und Jürgen, du warst schon mal in der Situation einer perimetrischen Untersuchung.
Ich glaube, die war zum Glück nicht, die war zum Glück nicht so lange bei mir. Also vielleicht 10 Minuten oder 15 genau. Minuten. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt.
Genau, also 45 Minuten ist an der Grenze zu sadistisch, muss man ehrlicherweise sagen. Warum haben wir das gemacht? Wir wollten ja, dass die Leute müde werden. Wir wollten ja wissen, was passiert da. Und wir brauchten ja ein Korrelat der Müdigkeit. Also wir haben 45 Minuten perimetriert. Die Hälfte aller Fragen waren diese Fangfragen. Einfach, dass wir sehr zeitaufgelöst mitkriegen, wann stimmt da irgendwas nicht mehr. Und haben dazu verschiedene physiologische Parameter korreliert. Also die Lidspaltenhöhe oder die Pupille und deren Schwingung, die Reaktionszeit und deren Variabilität, die Herzrate, solche Parameter mit der Idee, dass die falschen Antworten auf Fangfragen ein Goldstandard sind und das beste Korrelat aus den physiologischen Werten hergenommen werden könnte, wenn man es während der Perimetrie ableitet, um einen Eindruck über die Qualität zu bekommen. Was dann rauskam am Ende, war so ein bisschen überraschend, weil wir uns ja wahnsinnig viel Mühe gegeben hatten, die Pupille aufzuzeichnen, aus den Schwingungen Lichtreflexe oder Lichtreaktionen rauszurechnen und Ähnliches. Was rauskam, war, dass eigentlich die Reaktionszeit und deren Variabilität der beste Parameter sind, um festzustellen, dass jemand müde wird. Weil die Reaktionszeiten, also ein Punkt kommt und jemand drückt den Taster, anfangen wahnsinnig zu schwanken, wenn jemand unkonzentriert und unaufmerksam wird. Und das ist eigentlich ganz witzig, weil im Perimeter ist die Reaktionszeit was, was man mehr oder weniger kostenlos mitgeliefert bekommt und gar nicht komplex erstmal aufnehmen muss oder berechnen muss.
Ich habe mal irgendwie in einem Auto gesessen, was auch aufgepasst hat, ob ich müde werde. Machen die das auch so, dass die sich mit einer Kamera dann anschauen, ob ich irgendwie falsche Lidspalten habe oder irgendwas? Oder geht das da ganz anders?
Soweit ich weiß, ist das sehr abhängig vom Autohersteller. Es gibt sehr viele Parameter, die man dafür heranziehen kann. Und im Regelfall wird eine Kombination aus mehreren eingesetzt. Bei jedem Hersteller so ein bisschen unterschiedlich. Dazu können Parameter wie die Pupille, wie die Lidspaltenhöhe, die Blinzelfrequenz und Ähnliches gehören. Bei manchen gehört aber auch schlichtweg die Zeit, die jemand am Steuer sitzt, dazu. Oder ob jemand ganz lang keine Lenkbewegung und dann eine ruckartige macht oder was Ähnliches. Was genau im einzelnen Fahrzeug dahinter steckt, wie schon gesagt, ist unterschiedlich. Und funktioniert, glaube ich, von Fahrer zu Fahrer auch unterschiedlich gut.
Scheint jedenfalls irgendwie ein bisschen anderer Ansatz zu sein als das, was du gemacht hast.
Ja. Ja, also ein bisschen anderer, beziehungsweise einfach einer, der mehrere Parameter zusammenrechnet und nicht den einen sucht, sage ich mal.
Okay.
Ist aber natürlich spannend, weil wir bei uns im Labor einen Fahrsimulator betreiben und da ein Punkt für die Zukunft sein könnte, die Erkenntnisse aus dieser Doktorarbeit, die wir haben, doch mal auch während einer Nachtfahrt oder Ähnlichem zu erproben. Ist im Moment noch Zukunftsmusik, könnte aber was sein, womit wir uns beschäftigen.
Heißt aber, dass dann eigentlich deine Doktorarbeit ja dann so ein bisschen der Grundstein für dieses Ampellabor war, oder? So, noch nicht Grundstein, aber ja, was daraus dann wirklich entstanden ist, oder?
Würde ich so tatsächlich nicht sagen. Im
Ach nicht,
Ampellabor
okay.
machen, im Ampellabor machen wir ja ganz viel Untersuchungen eben beim Autofahren. Und das war nicht die Agenda mit dieser Doktorarbeit im Hinblick auf dieses Autofahren, was zu machen. Das ist das, was jetzt so ein bisschen zusammenkommen könnte. Aber das war nicht die Intention, der Arbeit. Und im Ampellabor, wenn wir messen während der Nachtfahrt, dann messen wir ja tatsächlich auch weniger Aufmerksamkeit als viel mehr physiologische Parameter, zum Beispiel Unterblendung oder in dynamischen Fahrsituationen, sowas wie Visus oder Kontrast.
Okay, spannend. Wir hatten ja schon vor einer Weile mal auch eine Podcast-Folge, wo wir ja wirklich nochmal ja ausführlicher eigentlich über das Ampellabor gesprochen haben. Ich weiß nicht, vielleicht wäre jetzt gerade auch nochmal eine gute Möglichkeit, wenn du da nochmal so ein bisschen was, ja, ein ganz klein bisschen mehr ins Detail gehst, nochmal was dazu sagst, für die vielleicht die Folge damals nicht gehört haben, dass wir da noch mal so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen.
Ja, mache ich gern. Also wir haben ein großes Labor, das ist im Innovationszentrum, das ist ein Gebäude, das der Stadt gehört, direkt neben unserem Studiengangsgebäude am Campus Burren. Wir haben da unter anderem einen großen Fahrsimulator drin. Das Labor firmiert bisher immer unter dem Namen Ampel, das ist Ahlen Mobility Perception and Exploration Lab. Wir fangen aber ehrlicherweise an, gerade diesen Namen auszuschleichen, weil er mittlerweile in Deutschland ein wenig politisch konnotiert ist. Und das macht es in mancher Hinsicht ein bisschen schwierig, mit dem zu kommunizieren. Also
Du
wahrscheinlich
meinst die
hat man.
Ampelkoalition, dass jemand da eine
Ja.
Parallele sieht?
Ja.
Wäre ich ja nie
Ja.
drauf gekommen.
Ich auch nicht. Ich wurde darauf hingewiesen, dachte erst, na, ist das nicht so ein bisschen übertrieben? Aber ehrlicherweise, ich glaube, ganz falsch ist es nicht. Also wird es in Zukunft wahrscheinlich einfach weiterhin, meine Professur heißt Vision Research, also wird es unter Vision Research Lab oder ähnliches laufen oder eben einfach unter Fahrsimulator. Es ist ja letztlich nur eine formale Benennung. Ich glaube, es weiß jeder, was gemeint ist, wenn man drüber redet. Also was haben wir da? Wir haben dieses Labor eröffnet 2015 und als wir angefangen hatten, hatten wir nichts. Wir hatten einen großen Raum, da war nicht mal ein Fenster drin. Was einem natürlich die Möglichkeit gibt, von unten was neu aufzubauen. Und das war federführend unter Uli Schiefer, meinem ehemaligen Chef, meinem Doktorvater. Wir haben das zusammen gemacht. Und was da mittlerweile drinsteht, ist ein Fahrsimulator, ein sogenannter Fixed-Base-Simulator. Das heißt, der fährt nicht wirklich. Da ist auch kein System drin, das sich bewegt. Das ist ein Auto, ein komplettes Auto, das da steht. Und das als Fahrsimulator dient zusammen mit einer zylinderförmigen Leinwand, ein Radius über 3 Meter und zwei Projektoren. Die Projektoren bestrahlen die Leinwand und sind aber jetzt nicht so die üblichen Beamer, die man aus dem Vorlesungsraum kennt, sondern Planetariumsprojektoren. Und der Grund dafür ist, dass diese Planetariumsprojektoren die einzigen weltweit sind, die schwarz projizieren können. Was eben wieder aus dem Grund wichtig ist, dass wir uns auf die Nachtfahrt spezialisiert haben. Der Grund dafür ist, dass die Unfallhäufigkeit bzw. das Risiko eines Unfalls mit tödlichem Ausgang in der Nacht deutlich erhöht ist. Deshalb wollte man da einfach ein Hauptaugenmerk drauflegen. Das ist so der Kern des Labors eben, dieser Fahrsimulator, zu dem wir Studien gemacht haben in der Vergangenheit, zum Thema, wie beeinflusst Blendung das Autofahren, Wie gut können Leute mit einer Katarakt, also einem grauen Starren im Beginnenden, noch sehen? Vergleiche von Intraokularlinsen, das sind die Linsen, die man nach einer Katarakt, also grauer Star-OP, eingesetzt bekommt. So die Richtung machen wir sehr viel. Das heißt, letzten Endes Sinnesphysiologie, menschzentrierte Forschung im großen Bereich Augenoptik. Wir haben neben dem Phasmolator noch ein kleineres Labor für mobilere Aufbauten, machen da so ein paar Sachen zum Thema Stereosehen, also 3D-Sehen. Da steht auch das Perimeter, an dem ich die Doktorarbeit gemacht habe, und ein paar weitere Aufbauten. Farbensehen ist im Moment gerade ein Thema, insbesondere Roterkennung, also Erkennung von Rotblinden oder beziehungsweise Einschätzung von einer Rotsinnstörung.
Ich habe das Gefühl, die Ideen gehen dir nicht aus.
Nee, die Ideen gehen mir nicht aus. Es scheitert dann eher an der Zeit am Ende.
Ja, wir können alle nur 24/7 arbeiten, das ist klar. Sag mal, wenn du tatsächlich neben der ganzen Forschung irgendwann dann mal rauskommst oder auch mal Urlaub machst, ich nehme an, du machst mal Urlaub, was machst du so privat? Hast du Hobbys? Magst du uns da ein bisschen was erzählen?
Ja, also ich mache sehr gern Urlaub. Ich glaube, jeder macht sehr gern Urlaub und schaut sich die Welt an. Ich bin tatsächlich sehr gerne unterwegs, wenn ich Urlaub mache. Und dabei ist eigentlich fast egal, mit welchem Verkehrsmittel. Ehrlicherweise, und das ist ein bisschen witzig, wenn man Forschung macht im Automobil. Ich selber fahre nur Auto, wenn es sein muss, weil ich mir das lieber ist, wenn ich dabei Zeit habe für mich und rumträumen kann und schauen kann und gucken kann. Ich bin beispielsweise mit dem Zug durch Kanada gefahren, war mit dem Zug in Norwegen unterwegs, schaue mir da gern Landschaften an und noch viel lieber bin ich auf dem Segelboot unterwegs. Da ist dann natürlich immer schön, wenn man irgendwelche Küsten lang segeln kann, so ein bisschen Strecken segeln, mehr sieht als nur die See, weil das auch ganz nett sein kann. Und das ist tatsächlich, glaube ich, so die liebste Form von Urlaub,
Ich
die ich
glaube, du
mache
hast gerade
selten.
Klicken gehört bei mir. Das ist auch mein liebstes Hobby. Wo war denn dein letzter Seeturn? Wo bist du da gefahren?
Tatsächlich, die letzten Turns, die sind verhältnismäßig langweilig, weil ich schlichtweg auf der Ostsee unterwegs war. Da habe ich mir angeschaut, wie das funktioniert, andere Leute auszubilden auf dem Segelboot und ob das was wäre. Das allerdings ist natürlich auch ein Hobby, das dann noch mehr Zeit kosten würde. Das heißt, das muss man ein bisschen aufschieben. So, der letzte Turn, der Urlaub war und schön war, ist tatsächlich fast ein Jahr her. Das war letztes Jahr Weihnachten auf Madeira.
Ja, das klingt doch richtig gut. Aber das mit der Ostsee finde ich gar nicht langweilig. Ich bin da auch schon viel unterwegs gewesen. Gerade letztes Jahr haben wir den Herbstturn so richtig bei Schwerwetter gemacht, einmal um Dänemark rum. Das war richtig schön. Und der nächste Turn, den ich plane, der führt mich auf die Kanaren in den Wintersemesterferien tatsächlich im März. Da soll das Wetter angeblich schon schön sein da in der Gegend. Ist ja spannend, dass wir beide so ungefähr ein bisschen in die gleiche Richtung unsere Hobbys haben. Aber ich genieße das auch immer irgendwie, dieses Draußensein und dieses von Wind und Wetter gesteuert zu sein und von den Gezeiten und nicht vom Terminkalender.
Ja, das finde ich auch. Es ist tatsächlich ein bisschen, dadurch, dass es vielleicht unmittelbarer an der Natur ist, fühlt sich's mehr nach echtem Leben an als das, was ich mir als Beruf ausgesucht habe, was nicht heißen soll, dass ich es nicht wahnsinnig gern mache, was ich mache. Aber es ist doch ein bisschen der bekannte Elfenbeinturm und ein bisschen theoretisch und ein bisschen abstrakt manchmal. Und das ist das Segeln ein wahnsinnig guter Ausgleich.
Ja, kann ich sofort unterschreiben. Und prima. Jetzt haben wir ein bisschen, nein, nicht ein bisschen, schon einen ziemlich guten Überblick über die Judith bekommen. Das fand ich ganz toll, dass du hier so uns ein bisschen hast teilhaben lassen an dem, wie du zu dem geworden bist, was du bist und auch daran, was du jetzt bist und wie du dich dabei fühlst und was du machst. Ganz, ganz lieben Dank, dass du heute hier bei uns zu Gast warst. Und ja, verabschieden brauchen wir uns eigentlich gar nicht. Ich sehe dich ja fast täglich. Aber für heute mal hier im Podcast. Also tschüss und macht es gut.
Tschüss.
Ciao Judith. Ciao Jürgen. Für heute sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, dann hört gern mal wieder rein. Wenn ihr Fragen zur Augenoptik und Optometrie habt oder uns mal besuchen kommen wollt, dann schreibt uns einfach eine Mail an augenoptik@hs-ahlen.de. Und viele weitere Infos findet ihr auf unseren Websites augenoptik-studieren.de und optometrie-studieren.de.
Also dann, danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt
Augenoptik im Ohr.